Ja, jeder Christ will, dass seine Gebete von unserem himmlischen Papa erhört werden. Oder wer will das nicht? Und jetzt kommt die Frage, wie können wir im neuen Bund so beten, dass das auch erhört wird? Oder was lehrt uns die Bibel über Gebet überhaupt? Was hat Jesus gelehrt? Was steht in den Briefen, in der Apostelgeschichte und so weiter? Ich kann natürlich jetzt in einer Lehre nicht jede Schriftstelle hier breit treten, sondern ich habe auf ein paar einzelne mich konzentriert. Aber das Grundlegende ist einmal für uns, um Gebetserhörungen zu bekommen, dass der Christ auch ein wiedergeborener Christ ist. Weil sonst hat er überhaupt keinen Kontakt zu Gott, zu Jesus. Ja, der Sünder, der kommt einfach nicht durch. Da ist die Trennung da. Aber wenn wir Jesus als unseren Herrn, als unseren Erlöser angenommen und auch bekannt haben, dann haben wir die Wiedergeburt, dann sind wir auf eine andere Ebene gehoben worden, auf die geistliche, im Geist lebendig und kann Geist zu Geist kommunizieren. Durch diese Wiedergeburt haben wir schon mal das Grundrecht für ein erhörliches Gebet. Das ist damit praktisch schon mal schon dir gegeben. Das musst du wissen, dass dir ein Grundrecht für Erhörungen deiner Gebete gegeben ist. Ja, zum Zweiten müssen wir die Worte Jesu, die uns in der Bibel mitgeteilt werden, als vollkommen wahr annehmen, nicht anzweifeln. Es gibt so viele Menschen, die bezweifeln das, ob das so war, ob das irgendwelche Menschen geschrieben haben, ob das in Jesus überhaupt gegeben hat und so weiter. Und wir als Christen, als glaubende Christen, na, es gibt da sozusagen die unglaubenden Christen, da zählen wir uns ja nicht dazu. Wir sind glaubende Christen und wir nehmen das Wort als wahr an, ohne Wenn und Aber. Ohne ein Vielleicht, ohne irgendwie verreligiöst oder verdreht oder. Ja, und für uns vor allem auch, dass das für heute immer noch gültig ist. Nicht, dass jemand sagt, ja, damals war das schon richtig und gut, aber heute. Heute genauso, weil der Herr ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und darum auch heute. Als dritten Punkt musst du die Verse über Gebet schon einigermaßen kennen. Gut zu kennen. Zumindest inhaltlich wiedergeben können. Weil dann bekommen deine Gebete nämlich ein biblisches Fundament. Ja, dann betest du nicht einfach so einfach ins Blaue rein. So, schauen wir mal, vielleicht kommt was dabei raus. Vielleicht erreiche ich Gottes Gehörgang heute oder auch nicht. Das ist kein Glaubensgebet. Aber wenn du die Worte kennst, die Jesus und die Apostel über Gebet gelehrt haben, dann hast du ein Fundament, dann hast du eine Basis, dann hast du eine rechtliche Grundlage für deine Gebete. Dann habe ich noch einen vierten Punkt. Du musst dein Leistungsdenken ablegen. Weil viele meinen, dass Gott ihre Gebete erst dann erhört, wenn sie seine Gebote halten, wenn sie für Gott was tun, wenn sie da was arbeiten fürs Evangelium und wenn sie das nicht tun, dann werden die Gebete nicht erhört. Das ist gesetzliches Leistungsdenken, das ist ein Verdienen wollen der Gebetserhörung oder ein Bezahlen. Ich zahle an und der Herr muss dann tun, so ungefähr. Und das ist nicht die Art des Neuen Testaments. Und irgendwo steckt da noch bei solchen Leuten eine Art von Verdammnis so drin, so ganz versteckt. Die Frage immer, war ich gut genug? Wird jetzt mein Gebet erhört oder war ich nicht gut genug? Wird es nicht erhört und so? Und das bringt Unglauben eigentlich. Und das ist Unglauben. Weil Jesus hat ganz was anderes gelehrt. Solche Dinge stehen nicht neutestamentlich in der Bibel. Neutestamentlich ist Gnade und Glaube ausschlaggebend. Wovon die Gnade noch immer das Größere ist. Ja, weil du kannst mit Sicherheit keinen so großen Glauben aufbringen, wie der Herr Gnade aufgebracht hat für dich und für mich, für die Menschheit. Das ist das, was ausschlaggebend ist, neutestamentlich gesehen. Eine weitere wichtige Aussage der Bibel zu Gebet ist, dass wir in seinem Willen beten sollen. Ich glaube, der Herr wird nicht irgendwas tun, was nicht seinem grundsätzlichen Willen entspricht. Also da gibt es schon so einen Grundrahmen in seiner Gnade, in dem wir uns bewegen sollen. In diesem Grundrahmen, da steckt sein Wille drin. Da bist du in einem Bereich, wo du nicht von Haus aus sagen kannst, so ein Gebet wird grundsätzlich nicht erhört. Ja, ist extrem gesagt, dass jemand betet, Herr, bring den und den um, weil der steht mir nicht zur Nase. Also das sind natürlich Gebete, die sind nicht im Grundrahmen drin. Aber in diesem Grundrahmen der Gnade kann man sogar mal mit Gott ein bisschen verhandeln. Wenn du an Abraham denkst, wie er mit Gott handeln konnte wegen Sodom und Gomorra, aber gut, hat nichts genutzt an sich, weil zu wenig Gerechte da waren, nur für Lot und seine Familie. Ja, für den hat es noch gereicht, dass er noch vorher rausgekommen ist, dass ihn der Engel herausgeführt hat, bevor das die Stadt eingeäschert wurde. Aber in diesem Grundrahmen, den können wir erkennen, diesen Grundrahmen können wir erkennen, wenn wir die Bibel kennen, wenn wir das Neue Testament kennen, wenn wir sehen, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat, dann weißt du, so ist Gottes Wille, so ist Gottes Plan, weil Jesus hat den Vater offenbar gemacht. Und verwechsle nicht den Gott des Neuen Testaments, des Neuen Bundes mit dem des Alten. Ja, Gott hat sich zwar nicht geändert, das ist klar, aber das Bündnisverhältnis ist ein ganz anderes. Und darum darf man das nicht vermischen. Im Neuen Bund steht die Gnade ganz oben, im Alten Bund stand das Gesetz einhalten ganz oben. Riesenunterschied. Und wenn du das anschaust, was Jesus getan hat, dann siehst du den Grundrahmen. Er hat geheilt, er hat die Leute versorgt, Nahrung oder auch das Goldstück da aus dem Fischmaul für die Steuer und so weiter. Da sehen wir grundsätzlich Segen für die Menschen, dass sie gesund sind, dass es ihnen gut geht, ist Gottes Wille. Und diese Grenze, die ist nicht eng gesteckt. Diese Grenze von Gottes Segen ist weit gesteckt, wenn du 5. Mose 28 wieder mal nachliest. Das heißt, denn all diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Nicht mehr, weil du Gebote hältst, sondern weil du glaubst. Dann ist da ziemliche Weite zu spüren an Segnungen. Da haben wir auch viel Freiheit und können oft auch selbst entscheiden, was wir jetzt bitten wollen und was wir nicht. Also Gott ist da nicht so eng gestrickt. Du kriegst nur das und du kriegst nur das und ja, wie die Marionette, die von oben genau gesteuert wird, das mehr geht nicht. Nur dahin, wo die Fäden dich tragen, kannst du kommen oder so. Gott ist ein Papa, der seine Kinder liebt. Gut, es gibt besondere Gebetsanliegen, besondere Dinge. Da ist vielleicht schon notwendig, seinen genaueren Willen zu kennen und nicht bloß so den Grundrahmen. Weil bei wegweisenden Entscheidungen ist es vielleicht schon ratsam, Gott aber genauer zu befragen, was ist jetzt dran, was ist richtig, was ist falsch. Zum Beispiel, wenn es um Thema Heiraten geht oder Berufswahl, das sind natürlich schon Entscheidungen, wo du nicht in 0,x einfach wieder rückgängig machen kannst. Und da ist es dann schon gut zu wissen, was der Wille des Herrn ist, dass du da auch das Richtige betest. Oder wenn du irgendwelche größere Investitionen tätigst oder tätigen willst, dann ist es gut und richtig, zuerst einmal intensiven Kontakt mit deinem Papa aufzunehmen, um Weisheit zu bitten, Einsicht zu bitten, damit du da nicht Schiffbruch erleidest. Aber im Groben und Ganzen ist der Herr einfach gnädig zu uns. Und er will uns in kleinen Dingen führen, so wie in großen. Er gibt uns viel Freiraum und er gibt uns auch ganz klare Anweisungen, wenn wir ihn danach bitten und suchen. Jetzt kommt einmal die erste Bibelstelle, es ist 1. Johannes 5, 14 und 15. Hier schreibt uns der gute Mann, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also hier sehen wir sind zuversichtlich, Gott gegenüber, dass er treu und gnädig ist, dass er uns hört. Aber die Einschränkung ist, dass wir etwas nach seinem Willen bitten. Ja, ich sage mal, dass es in diesen Grundrahmen hineinpasst, was seinem Willen entspricht. Und wenn wir das wissen, wenn wir uns sicher sind, dass er so gnädig ist und barmherzig ist und auch fähig ist, das zu tun, was wir bitten, was wir brauchen, ja, dann tun wir uns leichter, dann sagt er hier, dann wissen wir eigentlich schon, dass wir das Erbetene haben. Aber wenn wir es noch nicht vor Augen haben oder in der Hand halten oder wenn es noch nicht sichtbar geworden ist, wissen wir schon, er hat mein Gebet erhört, ich hab's ja schon. Und dann wird es auch sichtbar. Das ist Glaube pur. Aber der Grundrahmen, dass sein Wille es ist, ist wichtig, weil wenn du nicht weißt, ist es jetzt überhaupt Gottes Wille, dann hat der Glaube irgendwo keinen festen Boden unter den Füßen. Dann versinkt er wieder im Sand sozusagen. Also kenne deinen Papa, kenne die Gnade, kenne den Grundrahmen, kenne, was der Herr getan hat am Kreuz, was dir zusteht, wie gnädig er ist, was er für dich getan hat, diese Rechtfertigung, die ich ja so oft schon gelehrt habe, weil das hat dich auf ein Fundament katapultiert, wo du ein Glaube sicher steht, wo du weißt, dass er dein Gebet erhört oder erhört hat. Jetzt habe ich dann noch eine Schriftstelle, wo Jesus selber über Gebet gelehrt hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Johannes 15, 7. Also da eine Aussage. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also hier steckt ja den Rahmen schon ziemlich weit, oder? Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das ist für manche fast zu schön, um wahr zu sein. Und deshalb glauben sie es gar nicht. Ja, möchten lieber wieder Leistung bringen und dann gesegnet zu werden. Aber das steht hier nicht. Es ist wahr. Jesus hat hier nicht die Unwahrheit gesprochen. Es ist absolut richtig, oder? Er möchte nämlich, dass unser Glaube sich so breit macht oder ausbreitet auf diesem schönen Grundrahmen der Gnade, wo er uns so viel Freiraum gegeben hat, wo er uns so viele Dinge schon zur Verfügung gestellt hat, die wir durch Glauben auch von ihm empfangen können. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit ist größer, als wir oft denken. Ja, die Gnade übrigens ist immer größer als das Problem. Das ist doch unser Motto, das haben wir nie vergessen. Und das, wenn du erfasst, dann tust du dich im Glauben viel leichter. Und dann meinen viele, man muss so beten. Nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Ja, ist auch manchmal richtig und gut. Hat auch Jesus so gebetet im Garten Gethsemane, aber es war eine ganz andere Sache. Ja, wenn es nach dem Willen von Jesus vielleicht gegangen wäre, dann hätte er dieses Leiden, das er vor sich hat, vielleicht übergangen. Er hat gesagt, dann könnte ich um eine Legion Engel beten und dann wäre alles erledigt für ihn, aber nicht für uns. Und deshalb hat er gesagt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner, himmlischer Papa. Aber das ist dann eher ein Gebet der Hingabe und der Unterordnung. Das hat so mit dem normalen Bittgebet weniger zu tun. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Im Normalfall möchte dein himmlischer Papa von dir hören, was du brauchst, was du von ihm willst. Ja, was willst du, dass ich dir tue, hat Jesus zu den Blinden gesagt, obwohl es eigentlich offensichtlich ist. Aber er wollte seinen Glauben hören, er wollte ihm die Chance geben, seinem Glauben einen Ausdruck zu geben, weil dann kann der Glaube empfangen. Also, Blinder, was willst du, dass ich dir tue? Und er hat gesagt, Herr, oder wie heißt es, Rabuni, dass ich sehend werde. Das war das Bittgebet. Und das hat in den Rahmen hineingepasst. Und das ist gut. Also, Johannes 15, 7 hat auch noch zwei Bedingungen gestellt. Wenn es heißt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen, dann sagt er vorher, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also diese Bedingung, das hat mit Glauben zu tun, die hat Jesus hiermit eingefügt. Also erstens, in Jesus bleiben, das heißt, in der Gemeinschaft mit ihm, in der engen Gemeinschaft, dauerhaften Gemeinschaft, im Gebet, im Sprachengebet, im Lobpreis, im Bekennen der biblischen Verheißungen oder auch mal einfach ruhen vor ihm. Ja, nach dem Beten einfach in die Ruhe gehen, vor ihm bleiben, auf ihn warten und vielleicht gibt er dir auch gleich mal direkt eine Antwort durch den Geist. Oder mach dir eine Schriftstelle lebendig und groß, dass du weißt, was sein Wille ist oder was er für eine Antwort für dich hat. Du bleibst auch in der Beziehung mit Jesus, wenn du die Bibel liest und oder hörst oder studierst, gute Lehre, gute Predigt und so weiter. Einfach dieses Interesse zeigen an der Gemeinschaft mit ihm und mit seinem Wort. Das Weitere ist, wenn du das Abendmahl immer wieder nimmst. Jesus hat gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Da sehen wir, dass das sehr viel mit damit in ihm sein zusammenhängt, dieses Abendmahl zu nehmen. Und wenn man bloß alle Vierteljahre ein Abendmahl nimmt, ist das schon ziemlich wenig, oder? Nun seid ihr deiner Position in Christus sicher. Das gibt dir Freimütigkeit, dass du auch mit ihm in Gemeinschaft sein kannst. Weil viele sehen sich ja immer noch so als schlechten Menschen, als Sünder und Gott mehr als Richter oder Gegner an. Und dann ist das mit dem in ihm bleiben schon ein bisschen schwer, weil das hat mit in Jesus nichts zu tun. Das ist tote Religion, das ist Verdammnis, das ist ja ein Lügenkonstrukt des Satans. So, die zweite Bedingung, die Jesus da angeführt hat, ist, dass seine Worte in uns bleiben. Wo in uns? Das ist immer die wichtigste Frage. Aber wo sollen die bleiben? Im Kopf? Im Bauch? Im Fuß? Nein, die Schrift sagt im Herzen. Ja, da in deinem Innersten, da wo dein Charakter ist, wo deine Grundhaltung ist. Wenn sich da das Wort verwurzelt hat und anwächst und dann auch Frucht bringt, dann ist es richtig. Im Herzen und, das könnte ich auch noch dazu sagen, auch im Mund. Die zwei Dinge gehören immer zusammen. Was im Herzen ist, soll durch den Mund auch ausgesprochen werden. Das Richtige und das Gute soll aus dem Herzen heraus durch unseren Mund gesprochen werden. Darum bin ich ja immer mit dem Bekennen der biblischen Wahrheiten ein bisschen hinten dran, weil es das dazugehört. Der Glaube braucht einen Ausdruck. Ja, und welche Worte müssen nun eigentlich da in unserem Herzen und in unserem Mund bleiben? Die 10 Gebote sicher nicht. Nein, das Evangelium vom Kreuz, von der Gnade, von unserer Erlösung, von den grundlegenden Dingen, was der Herr für uns getan hat. Das ist das A und O, das muss in uns bleiben und natürlich auch diese Schriftstellen über Gebet, weil die erzeugen auch Glauben. Na, wenn du die Schriftstelle Johannes 15, 7 immer wieder auch drüber meditierst und ja, nachdenkst und aussprichst und dich darauf berufst in deinem Gebet, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen, dann wird es auch geschehen, weil Jesus nicht ein Lügner ist. Und er sagt hier, was ihr wollt. Ja, nicht, ihr werdet bitten, was ich will, sondern ihr werdet bitten, was ihr wollt, hat Jesus gesagt. Und da ist das schon, ja, ich kann mir fast sagen, er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil es gibt ja doch viele Menschen, die Wünsche haben, die man sagen muss, ob das noch Gottes Wille ist. Aber okay, was über den Grundrahmen hinausgeht, da ist dann sowieso fraglich. Da wird es wahrscheinlich dann nicht so funktionieren. Aber wenn das Wort in dir bleibt, dann weißt du auch in deinem Herzen, was Gottes Wille ist. Und dann betest du auch in Gottes Willen. Ja gut, kann das Fleisch schon manchmal nochmal durchbrechen und Gebet losschicken, das nicht unbedingt Gottes Plan ist. Aber da kommst du drüber hinweg, das wird der Herr dir schon auch auslegen, wie es richtiger funktioniert. Aber wie gesagt, lass dich da nicht in ein Fahrwasser bringen. Ich muss immer ganz genau das beten, was der Herr will, weil sonst kriege ich ja sowieso nichts. Und ob ich jetzt noch der Beste war, dass es überhaupt erhört wird, oder ob er mich kritisiert und pipapo, das schmeiß lieber über Bord. Welche Worte sollen noch in deinem Herzen zu finden sein? Das sind die speziellen Verheißungen für deine Situation. Wenn du irgendwo eine Sache hast, um die du betest und hast den Herrn gesucht und der Herr hat dir ein Wort für die Sache gegeben, eine Verheißung, dann nimm diese Verheißung und halt sie fest in deinem Herzen und in deinem Mund. Und nicht dann einfach wieder Bibel zuschlagen und wieder vergessen, dann wird nichts Gescheites draus. Wenn du das aber in deinem Herzen bewahrst, ja, so wie es auch von der Maria war, da heißt es, was der Engel zu ihr gesagt hat, Maria bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Ja, das war vielleicht ganz unverständlich für die junge Frau, soll den Messias zur Welt bringen und ja, ist schon nicht ganz einfach gewesen, aber sie hat es nicht mehr vergessen. Ja, das gehört dazu, nicht mehr vergessen, festhalten, drüber nachdenken, bekennen, danken oder ja, was heißt das, damit dem einfach arbeiten. Also merk dir diese Worte, bring sie dir immer wieder ins Gedächtnis, sprich sie immer wieder aus, denk drüber nach, bete auch, Herr, zeig mir mehr dazu oder so. Es wird lebendig. Das wird ein Lebensstil werden. Ja, und dein Lebensstil soll sich eben nach dem Wort Gottes ausrichten, weil die Schrift sagt, dass wir Täter des Wortes werden sollen, nicht bloß Hörer. Und wenn du dich mit dem Wort beschäftigst, wird das Wort dich verändern und nach wirst du auch ein Täter des Wortes sein. Nach und nach wirst du immer mehr die Gnade und die Größe Gottes erkennen und dich vom Gesetz und deinen Werken immer mehr verabschieden. Weil dann fängst du an, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch, geführt vom Geist, vom Heiligen Geist. Das Wort verbindet sich nämlich dann in deinem Herzen mit deinem Glauben. Und das ist ja, ganz eine wichtige Sache. Das sagt uns die Schrift sehr deutlich. Im Hebräer 4,2 lese ich mir den Vers. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also die gute Botschaft wird nur nützlich sein für dich und für mich, wenn wir das gehörte Wort aufnehmen, dass es sich mit unserem Glauben im Herzen verbindet, und dann wird es geschehen. Darum ist es doch schon wichtig, wie Jesus gesagt hat, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Die Voraussetzungen hat er uns schon auch hier gesagt. Und dann bringt das Wort Gottes Frucht. Ja, in einem glaubenden Herzen verbunden ist, verwurzelt ist, bringt es Frucht. Es bringt Gebetserhörungen, es bringt Segnungen, es bringt das Erbe Abrahams hervor. Es ist praktisch gesagt auf einen guten Boden gefallen, hat sich verwurzelt, so wie es im Gleichnis vom Sämann steht. Das heißt hier Markus 4,20, die Worte, die auf gute Erde gesät worden sind, sind die, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Oder vielfach, glaube ich, steht es dann in Matthäus. Das Wort bringt vielfach Frucht. Ob jetzt 30, 60 oder 100-fach, da wollen wir nicht drüber diskutieren. Das sieht man dann schon, oder? Auf jeden Fall ist es viel und auf jeden Fall ist es ein großer Segen oder viel Segen. Und das passiert, wenn das Wort im Herzen sich verwurzelt und Frucht bringt. Das heißt, es wird immer mehr zu deinem Lebensstil, zu deinem Denkmuster. Ja, Denkmuster sind da oft die Dinge, so wie ein Mensch dann denkt, so ist er. So lebt er, so handelt er. Und wenn du immer mehr nach Gottes Wort anfängst zu denken, dann fängst du auch nach und nach zu handeln. Und so kommt nach und nach auch der Segen hervor vom Wort. Es gibt noch eine schöne Schriftstelle, die uns Gebetserhörungen verheißt. Das ist wieder im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 21 und 22. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. So, haben wir wieder soweit. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Das ist wieder eine sehr großzügige Aussage. Aber vorher sagt er schon, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit. Wenn wir nicht von Sündenschuld geplagt sind und von irgendwie Verdammnis, weil wir dieses und jenes nach dem Gesetz und nach dem Gebot irgendwann einmal nicht so genau gemacht haben oder weil jemand meint, ja, irgendwo stimmt was nicht, ich weiß aber nicht so richtig was ich falsch gemacht habe, ich bemühe mich ja so sehr. Das ist nicht Freimütigkeit. Wenn du deine Gerechtigkeit angenommen hast, zu 100%, dann hast du Freimütigkeit zu Gott. Dann verurteilt dich dein Herz nicht und damit hast du die Grundlage für deine Gebetserhörungen schon einmal super gelegt. Da kann man aufbauen auf das, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Also da sind auch zwei Bedingungen drin. Erstens, dass wir nicht in der Verdammnis stecken. Und zweitens, das schreibt er hinten dran, weil wir seine Gebote halten und das für ihn Wohlgefällige tun. Jetzt hängen wir wieder da. Jetzt geht es doch um seine Gebote. Jetzt geht es doch um seine Gebote und unser Tun. Jetzt haben wir den Salat. Aber ja, das würde eigentlich dem widersprechen, dass wir nichts dazu tun können oder tun müssen. Was meint er jetzt hier, wenn wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun? Und das führe ich jetzt auf, das ist nämlich Der nächste und übernächste Vers, da erklärt er uns ganz klar auf. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer diese Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Also er hat uns hier nicht im Regen stehen lassen, er erklärt uns auch gleich, was das Gebot ist, was das Wohlgefällige ist. Glauben an seinen Namen, glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Und natürlich ist damit inkludiert, gemeint, was auch dieser Jesus Christus für uns getan hat. Ja, das gehört damit rein. An das glauben wir und an das Gebot ist, dass wir einander lieben. So hatte er es uns als Gebot gegeben. Weil wer liebt, der erfüllt das Gesetz, oder? Steht einmal geschrieben. Das ist auf eins zusammengefasst, dass wir einander lieben. Das ist alles. Das ist das, was er erwartet in der Aussage, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Weil wir glauben und weil wir lieben. Und diesen Glauben und diese Liebe hat er schon in uns hineingelegt. Das ist auch nicht etwas, was wir uns so aus dem Ärmel ziehen müssen und irgendwo ausgraben. Er hat es in uns hineingelegt. Ein Christ, der wiedergeboren ist, ist fähig zu glauben und er ist fähig zu lieben. Man muss es bloß wissen und die Decke des Gesetzes muss weg, damit dieses Glauben und dieses Lieben auch Raum bekommt. Gut, aber die nächste Frage lautet, wie oder was ist eigentlich die Liebe? Was meint er denn hier, einander lieben? Und das beschreibt uns auch der Paulus recht schön. Der sagt nämlich, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Ja, und wenn es möglich ist, hilft sie dem Nächsten sogar noch irgendwie. Ich lese mal vor, was Paulus zur Liebe schreibt, im 1. Korinther 13, 4. Es gibt da verschiedenste Vorstellungen von Liebe. Paulus sagt, die Liebe ist langmütig, also geduldig. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht prahlerisch. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, also ist nicht egoistisch. Sie lässt sich nicht erbittern, wird nicht zornig und sie rechnet Böses nicht zu, weil sie vergibt. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, also hat nicht Schadenfreude oder Freude an irgendeiner Sünde oder an den Sündern, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Ja, die Liebe erduldet auch mal was. Ja. Es gibt Ungerechtigkeiten und manchmal muss die Liebe einfach etwas erdulden. Und der Mensch kann was erdulden, wenn er in der Liebe bleibt. Und dann bleibt es nicht ewig so, weil der Herr das sieht und weil der Herr mit seinem Geist das immer wieder das Wort bestätigt. Und dann ist das Erdulden erstens nicht so tragisch, weil der Herr dich stützt und zweitens nur kurzzeitig. Das möchte ich dazu sagen, dass hier wieder falsche Meinung aufkommt. Oh, jetzt muss ich wieder mein ganzes Leben lang alles Mögliche erdulden. Oh, ich armer Mensch. Dass wir das nicht falsch verstehen. Gut, jetzt sehen wir, dass der Grundrahmen für unser Gebet schon schön weit gesteckt ist und nicht schwierig ist. Der Herr möchte ja, dass du gesegnet bist. Er möchte ja dich gerne beschenken. Aber er braucht dein Gebet, er braucht deinen Glauben, er braucht das Zusammenarbeiten mit dir. Es gibt Leute, ich habe einen alten Freund gehabt, der hat sich da auch mal bekehrt und der war dann so der Meinung, ja, warum soll ich denn eigentlich beten? Der Herr weiß ja eh, was ich brauche. Und ich muss sagen, das ist eine Riesendummheit. Der ist im Glauben nicht weit gekommen, ist wieder abgedriftet. Das ist ein total falscher Gedankengang. Also besser, du betest einmal ein bisschen zu viel oder ein paar Sachen zu viel, die vielleicht nicht einmal Gottes Wille für dich sind und du kriegst es nicht, als wenn du betest gar nicht, weil wenn du gar nicht betest, wirst du auch nichts bekommen. Pass auf, Jakobus schreibt auch ein bisschen was über Gebet. Jakobus 4, 2 und 3. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Da sehen wir, hier gibt es auch noch ein bisschen Einschränkung. Zuerst sagt er, ihr begehrt und bekommt aber nichts oder habt nichts bekommen. Warum? Weil sie töten und neiden und streiten und Krieg führen. Ob jetzt Krieg im Großen oder den Kleinkrieg im eigenen Haus, das ist immer dahingestellt, ist beides nicht gut. Das gibt Probleme mit Gebetserhörungen. Ja, das müssen wir sehen. Oder, ja, es ist einfach übel gebetet, wie ihr gesagt habt, weil ihr übel bittet, um es für böse Lüste zu vergeuden. Deshalb empfangen manche nichts. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus 4,3. In dem Fall wird der Grundrahmen einfach übertreten und dann funktioniert es nicht mit dem Gebet. Es gab Leute, ja, damals in der ersten Gemeinde, oder ja, so viele gerade nicht, aber es gab einen Extremfall. Eine Frau, die hat immer um einen Mann gebetet und genau der muss es sein, obwohl der ja schon verheiratet war. Sie hat, mein Gott hat ihr gezeigt, dass das ihr Mann wird und da hat sie gebetet, den will sie als Mann und dann muss die andere sich scheiden lassen oder keine Ahnung, was die dann gebetet hat. Also so weit kann es kommen. Ich darf sagen, das ist übel gebetet, oder? Und das Gebet wurde auch nicht erhört. Da kann man nicht sagen, ja, es heißt aber in der Schrift, was ihr wollt, wird euch gegeben werden. Also in dem Fall ist der Grundrahmen bei Weitem überschritten. Ist auch ein extrem Beispiel, aber ich muss es einfach so sagen, weil es einfach so war. Okay, was natürlich auch mit Gebet nicht viel zu tun hat und mit Erhörung schon gar nicht, wenn Menschen dann auswendig gelernte Gebetsverse runterrattern, aufsagen und meinen, dass Gott dann irgendwann etwas tun wird oder sogar tun muss. Aber wenn ich jetzt das Gebet 10-mal bete oder 20-mal oder 100-mal, dann wird, also, ja, aber so dumm sind Leute. Religiöse Leute sind oft dumm. Manchmal machen sie bloß was nach, weil man es ihnen so gesagt hat. Und manchmal sind sie einfach selber dumm. Man kann es nicht anders nennen. Ich möchte keinen beleidigen, aber es hat halt mit dem, was die Bibel sagt, nichts zu tun. Und irgendwann müssen die doch auch mal merken, hey, da kommt ja gar nichts dabei raus. Was mache ich denn da eigentlich? Aber wir wissen, grundsätzlich ist unser Herr gütig, gnädig, liebend und barmherzig uns gegenüber, seinen Kindern. Und er gibt uns gerne und er will uns auch gerne geben. Er ist willig, uns zu segnen und uns das zu geben, was wir brauchen. Der Herr ist für uns. Er ist unser Freund. Er gibt dir aber nicht irgendwas, was nicht gut ist für dich. Das musst du wissen. Ja, statt du hast ein Ei, eine Schlange, er gibt dir nicht eine Schlange. Aber wenn du um eine Schlange bittest, ja, dann gibt er doch lieber das Gute, das Ei. Ja, das kann man essen. Der Herr ist doch auch weise uns gegenüber. Gut, also wie soll man nicht plappern wie die von den Nationen, sagt Jesus, Matthäus 6,8. Denen soll man nicht gleich sein. Denn unser Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das ist auch wieder etwas, was dir Glauben aufbaut. Er weiß es, bevor du überhaupt betest. Aber trotzdem will er, dass du betest. Nicht sagen wie mein alter Spätzl, ja, brauch ja nicht beten, der weiß es ja eh. Fralli weiß es. Der kennt dich besser wie du dich selber und deine Umstände. Und er weiß auch schon, was morgen ist und nächste Woche und nächstes Jahr. Aber er möchte trotzdem, dass du ihn bittest, weil ohne Glauben ist die Connection nicht da. Und er möchte den Glauben von dir zum Ausdruck bringen, damit auch dann die Verbindung steht und diese Segnungen dich erreichen können. Wir sind halt momentan in der Situation, wo Glauben notwendig ist. Wenn der Herr eines Tages wiederkommt und er auf der Erde regiert, dann läuft es vielleicht ein bisschen anders und ein wenig einfacher, werden wir sehen. Aber in der jetzigen Situation geht es über Glauben und über den Geist, der in uns ist. Da ist die Connection, die Schnittstelle. Und jetzt kann es auch mal vorkommen, du betest und es kommt nichts hervor. Was ist los? Kommt dann irgendwann die Frage. Und dann macht es einmal Sinn, vielleicht einmal eine intensivere Gebetszeit einzulegen. Eine längere Gebetszeit mit Lobpreis, Proklamation, ja, Bekenntnisse, viel Sprachengebet. Manchmal ist sogar Fasten notwendig. Ja, das kann passieren, aber nicht das komische Fasten. Jetzt esse ich einfach dann einmal 3 Tage nichts und ansonsten lebe ich ganz normal weiter. Ich denke, dass dieses Fasten einfach eine Sache jetzt zu tun hat, Zeit mit dem Herrn zu verbringen und weniger Zeit mit dem Essen. Aber du wirst nicht Gott zwingen können, bloß weil du 3 Tage fastest, irgendwas zu erreichen oder dass er irgendwas tut. Aber dieses Fasten oder dieses Gemeinschaft haben mit dem Herrn bringt dich näher hin in seine Gegenwart, in die Beziehung und seinen Willen zu kennen, die geistliche Welt ein bisschen, ja, auszuspionieren, könnte man fast sagen, und durch deine Glaubensworte da was in Bewegung zu bringen, durchzubrechen, Widerstände in der geistlichen Welt niederzureißen. Das ist damit gemeint, weil viele Christen lassen sich oft schnell vom Gebet abbringen. Ja, habe ich gebetet, ist nichts geworden, oh, ist nicht des Herrn Wille oder so. Und dann sind sie dem Teufel auf den Leim gegangen, weil es schon Gottes Wille ist, sie zu segnen, zu heilen, zu versorgen und so weiter. Und der Widerstand in der himmlischen Welt muss halt oft einmal zerbrochen werden. Dann ist nicht Gottes Wille, diese Aussage, das ist oft eine Lüge Satans, der einfach da dahinter steckt. Und ich glaube, dass dieser Hauptproblem bei gescheiterten Gebetserfolgen, dass sich die Leute viel zu leicht abbringen lassen und nicht sagen, ich habe gebetet, der Herr hat mir verheißen und so wird es mir auch werden. Ja, egal, was der Teufel dir für Gedanken unterjubelt und was überhaupt ist. Und ein Christ, der aufsteht und seine Autorität kennt und auslebt und einsetzt, der wird auch dann Erfolge haben, wenn es vorher so aussieht, als ob sich gar nichts tut. Weil der Herr, unser Gott, liebt seine Kinder und er will, dass seine Gnade uns erreicht. Er möchte es uns fast für alles geben. Für alles, was gut ist, will er uns Gnade geben. Und Überfluss hat Jesus so gesagt. Überfluss an Gutem. Überfluss der Gnade. Und Jesus hat es uns gezeigt, als er als Mensch hier auf der Erde war. Aber da sind viele Christen im Glauben nicht standhaft genug, um das durchzustehen im Glauben, bis die Erhörung gekommen ist. Da stehen sie nicht hartnäckig auf dem Wort der Verheißung und fallen viel zu schnell wieder um oder viel zu leicht um. Das muss man lernen, auf dem Wort stehen zu bleiben. Das Wort ist dein Fundament für den Glauben. Und wenn Jesus sagt, dass deine Gebete erhört werden, eher, dass jeder Bittende empfängt, der Suchende wird finden und dem Anklopfenden wird aufgetan, dann ist es ein Fundament. Und dann kannst du beten und dann kannst du suchen und dann kannst du anklopfen und dann wird dir auch aufgetan. Und dann wird dein Gebet auch erhört werden. Hartnäckigkeit ist da auch schon mit angebracht. Wenn du etwas betest, wirklich im Glauben betest und ergreifst, dann musst du eins wissen. Die geistliche Welt der Finsternis, die gerät plötzlich in Aufruhr. Ja, die Finsternis, die gerät in Panik, möchte ich fast sagen. Jetzt kommt da einer, ey, der betet einmal richtig. Boah, unsere ganze schöne Ruhe ist dahin. Jetzt kommen die Engel des Herrn, jetzt kommen die Mächte des Lichts herein und zerstören unseren gewohnten Status, bringen uns alles durcheinander. Wir müssen da was tun, dass der wieder aufhört zu glauben. Wir müssen da entgegenarbeiten, sagen die finsteren Mächte. Ja, weil sonst wird ihre Herrschaft zerstört und sie müssen aus deinem Umfeld verschwinden, aus der Sache, für die du gebetet hast, wo etwas nicht gut gelaufen ist, weil die finsteren Mächte einfach etwas zerstört haben. Und der Herr kommt und richtet wieder auf und das schafft wirklich Aufruhr in der finsteren himmlischen Welt. Die Mächte der Finsternis wissen, wenn du nicht aufhörst zu glauben und zu bekennen, müssen sie Zeug zusammenpacken und abdeckeln. Und deshalb wollen sie dich abbringen. Jetzt musst du wissen, dass da ein geistlicher Kampf losbricht, wenn du im Glauben was nimmst. Egal was es ist, ob das eine kleine Sache ist oder eine große Sache. Wenn irgendwo die Finsternis weichen muss, macht sie zuerst einmal Rambazamba. Ja, dann geht's los mit zweifelnden Gedanken, mit komischen Gedanken, mit keine Ahnung was alles. Ich möchte es auch gar nicht breit treten, weil dem Teufel geben wir keine Ehre in seinen Lügen. Und dann kommt es darauf an, ob du auf der Wahrheit stehen bleibst und sagst, es steht aber geschrieben und dabei bleibt es und so ist es und fertig. Und das hältst du aufrecht bis zum Durchbruch. Dann haben die finsteren Mächte ihre Rucksäcke bereits geschnürt und sind abgedeckelt. Und jetzt kommt die Segnung auf dich zu, erreicht dich und du wirst sie empfangen und es wird sichtbar und du wirst dich daran freuen können. Weil so ist es, was Jesus gesagt hat. Gut, das ist halt der Kampf des Glaubens. Da wird die Gedankenwelt und alles, deine Gefühlswelt und alles Mögliche rundherum bombardiert mit Zweifel und Argumenten und vielleicht auch noch schlechte Umstände auf einem anderen Platz, damit du wieder abgelenkt wirst von der einen Sache. Das ist nicht unbedingt immer einfach. Aber das müssen wir sehen und das müssen wir lernen. Das müssen wir annehmen und dann auch siegreich sein. Das ist nämlich nichts Ungewöhnliches, das ist normal. Aber es bringt dir den Sieg. Und umso öfter du diesen Sieg erringst, umso leichter wird's. Weil immer weniger finstere Mächte um dich herum sich aufhalten können, weil immer mehr von seiner Gegenwart hereinbricht, das Licht hereinbricht. Und Licht können sie halt einfach nicht ertragen. Dann verlassen dich die finsteren Mächte, die dich bisher jahrzehntelang vielleicht bestohlen, beraubt und geknechtet haben. Und der Segen des Herrn, den du ja geerbt hast, kommt in dein Leben hinein. Gut, jetzt bin ich da fast am Schluss angelangt. Aber habe eine tolle Verheißung aus den Sprüchen, Kapitel 10, Vers 24. Eigentlich der Teil B, aber ich lese ihn jetzt komplett. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Also wir haben auch nicht mehr die Gottlosen. Jetzt wird das nicht über uns kommen, was uns graut. Wir sind nämlich die Gerechten und der gerechten Wunsch wird gewährt. Das ist die Verheißung des Wortes Gottes. So, der Herr hat das gesagt. Dein Wunsch wird bei Gott gewährt. Du wirst bitten, was du willst und was du brauchst. Und dein Wunsch wird gewährt und die Segnungen und die Gebetserhörung wird dich erreichen. Sie wird über dich kommen. Und du wirst dich daran freuen. Das heißt, es wird geschehen, was du bittest, was du willst. Und es wird einfach in deinem Leben hereinbrechen, weil der Herr ein guter Gott ist. Ein Gott des Segens, ein Gott der Gnade, ein Gott der Liebe. Ja, es ist ja nicht so, dass er da steht und sagt, ihr müsst lieben. Wenn ihr nicht liebt, werde ich eure Gebete nicht erhören. Und selber braucht er nicht lieben. Aber er ist Liebe. Und deshalb liebt er dich und mich und alle seine Kinder. Er liebt sogar alle Menschen, die noch nicht seine Kinder sind. Aber vorrangig seine Kinder. Ja, wir sind, meine Frau hat einen Vers immer, wir sind vor allen anderen Völkern gesegnet. Ich weiß jetzt nicht, wo es steht, aber wir sind die Bevorzugten, weil wir die Glaubenden sind. Vor allen Völkern. So steht es geschrieben in der Schrift. Wir sind vorn dran, wir sind Geliebte, wir sind Bevorzugte, wir sind Erben des Segens. Und wenn man was geerbt hat, dann hat man es geerbt. Dann kann man das nicht irgendwie einfach rückgängig machen. Okay, jetzt bin ich da mit der Lehre fertig. Machen wir Lobpreis. Der Herr gehört gelobt und gepriesen.